Kapitel 12 Mitgefühl Das wunscherfüllende Juwel. Der Umgang mit Sterbenden konfrontiert uns schmerzlich mit der nackten Tatsache unserer eigenen Sterblichkeit, von der wir gewöhnlich durch viele Schleier und Illusionen getrennt sind. Wenn wir aber schließlich zu der Gewissheit kommen, dass wir sterben müssen, und alle anderen fühlenden Wesen ebenso, entsteht in uns ein glühendes, fast herzzerreißendes Gefühl für die Zerbrechlichkeit und Kostbarkeit jeden Augenblicks und jedes Lebewesens, und hieraus kann sich ein tiefes, klares, grenzenloses Mitgefühl für alle Lebewesen entwickeln. Sir Thomas More schrieb kurz vor seiner Enthauptung die folgenden Worte: Wir alle sind im gleichen Henkerskarren auf dem Weg zur Hinrichtung. Wie könnte ich da noch jemanden hassen oder jemandem Böses wünschen? Wenn Sie Ihr Herz völlig für die ganze Tragweite Ihrer eigenen Sterblichkeit öffnen, kann in Ihnen das furchtlose Mitgefühl wachsen, das stets die treibende Kraft im Leben all derer gewesen ist, die sich dem Wohle anderer gewidmet haben. Alles, was ich bis jetzt über die Fürsorge für Sterbende gesagt habe, ließe sich in zwei Worten zusammenfassen: Liebe und Mitgefühl. Was ist Mitgefühl? Es ist nicht nur ein Gefühl der Sympathie oder Fürsorge für den Sterbenden, nicht einfach eine Herzenswärme gegenüber ihrem Nächsten oder ein klares Erkennen seiner Nöte und Bedürfnisse, sondern darüber hinaus eine niemals nachlassende, praktische Entschlossenheit, persönlich alles Mögliche und Nötige zu unternehmen, um sein Leiden zu lindern. Mitgefühl ist niemals wahres Mitgefühl, wenn es keine aktive Form annimmt. Avalokiteshvara, der Buddha des Mitgefühls, wird in der tibetischen Ikonografie häufig mit 1000 Augen abgebildet, die das Leid in allen Winkeln des Universums erkennen, und mit 1000 Armen, die seine Hilfe überall hin bringen. Die Logik des Mitgefühls. Wir alle spüren und wissen etwas vom Nutzen des Mitgefühls. Aber die besondere Kraft der buddhistischen Lehren liegt darin, dass sie uns sozusagen eine klare Logik des Mitgefühls vermitteln. Haben wir sie einmal begriffen, macht diese Logik unsere Mitgefühlspraxis augenblicklich dringlicher und umfassender, stabiler und geerdeter, weil sie auf der Klarheit vernünftiger Beweisführung aufbaut, deren Wahrheit immer deutlicher wird, je mehr wir sie anwenden und auf die Probe stellen. Wir mögen behaupten, dass Mitgefühl eine wunderbare Sache sei und es zum Teil sogar glauben, aber in der Praxis sind unsere Handlungen zutiefst mitleidslos und bringen uns und anderen hauptsächlich Frustration und Verzweiflung und nicht das Glück, nach dem wir alle suchen. Ist es nicht absurd, dass wir uns zwar alle nach Glück sehnen, fast all unsere Handlungen und Gefühle aber direkt von diesem Glück wegführen? Was könnte deutlicher darauf hinweisen, dass unsere ganze Vorstellung von Glück und wie es zu erreichen wäre, grundlegend falsch ist? Was macht uns denn eigentlich glücklich? Unser kleinlicher, den eigenen Vorteil suchender, spitzfindiger Eigennutz? Diese selbstsüchtige Verteidigung unseres Ego, die uns, wie wir alle nur zu gut wissen, bisweilen äußerst brutal werden lässt? In Wahrheit ist es genau umgekehrt. Wenn wir das Festhalten an einem Ich und den Eigennutz wirklich untersuchen, entlarven sie sich als die Quelle allen Unheils für andere und ebenso allen Unheils für uns selbst. Alles Negative, das wir jemals gedacht oder getan haben, ist letztlich auf unser Greifen nach einem falschen Ich zurückzuführen, das wir hegen und pflegen, bis es uns zum liebsten und wichtigsten Element unseres Lebens geworden ist, Alle negativen Gedanken, Emotionen, Begierden und Handlungen, die die Ursachen für unser negatives Karma sind, werden vom Greifen nach einem Ich und von der Selbstsucht erzeugt. Sie sind der dunkle, machtvolle Magnet, der Leben auf Leben, jede nur erdenkliche Katastrophe, jedes Hindernis, jedes Unglück und jede Verzweiflung auf uns zieht und somit die grundlegende Ursache aller Leiden in Samsara. Wenn wir das Gesetz von Karma und seine nachhaltigen Auswirkungen auf viele Leben in seiner ganzen Vielschichtigkeit und Tragweite erkannt haben, wenn wir sehen, wie das Greifen nach einem Ich und die Selbstsucht uns Leben für Leben in ein komplexes Netz von Unwissenheit eingesponnen haben, das uns immer enger einzuschnüren scheint. Wenn wir das gefährliche und gespenstische Geschäft des Geistes, der sich an ein Ich klammert, durchschaut und seine taktischen Tricks bis in die geheimsten Verstecke verfolgt haben, wenn wir also wirklich verstanden haben, wie unser gewöhnlicher Geist und unser Handeln, so vollständig von diesem Greifen in Anspruch genommen, so beengt und verdunkelt sind, dass es uns fast unmöglich geworden ist, das Herz bedingungsloser Liebe zu entdecken, weil die Ich-Bezogenheit unseres Geistes die Quellen wahrer Liebe und wahren Mitgefühls in uns blockiert, dann kommt ein Moment, in dem wir ganz eindeutig verstehen, was Shantideva sagt. Wenn alles Unheil, alle Angst und alles Leiden dieser Welt vom Festhalten an einem Ich herrührt, wozu brauche ich dann diesen großen bösen Geist? Und damit wird der Entschluss in uns geboren, diesen bösen Geist, unseren größten Feind, zu vernichten. Mit dem Ende dieses Übeltäters ist die Ursache all unseres Leidens beseitigt. Und unsere wahre Natur kommt in all ihrer offenen Weite und Dynamik zum Vorschein. In diesem Krieg gegen unsere größten Feinde, Greifen nach einem Ich und Selbstsucht, können wir keinen besseren Verbündeten finden als die Praxis des Mitgefühls. Es ist das Mitgefühl, uns selbst dem Wohl anderer zu widmen, uns ihrer Leiden anzunehmen, statt uns immer nur um uns selbst zu kümmern, das Hand in Hand mit der Weisheit der Ichlosigkeit, das alte Anhaften an ein falsches Ich, das die Ursache für unser endloses Wandern in Samsara ist, am wirkungsvollsten und vollständigsten beseitigt. Aus diesem Grund halten wir in unserer Tradition das Mitgefühl für die Quelle und die Essenz der Erleuchtung und für das Herz aller erleuchteten Aktivität. Shantideva sagte dazu: Was müsste man mehr darüber sagen? Die Kindischen arbeiten für ihr eigenes Wohl. Die Buddhas arbeiten für das Wohl anderer. Sieh nur den Unterschied zwischen ihnen. Wenn ich mein Glück nicht gegen das Leid der anderen tausche, werde ich nie den Stand der Buddhaschaft erreichen. Und selbst in Samsara wird mir keine wahre Freude zuteil. Um zu erkennen, was ich die Weisheit des Mitgefühls nenne, müssen wir mit vollkommener Klarheit sowohl den Nutzen einer altruistischen Einstellung sehen, als auch den Schaden, den die gegenteilige Geisteshaltung uns angetan hat. Wir müssen klar und eindeutig zwischen dem Eigeninteresse unseres Ich und unseren letztendlichen Interessen unterscheiden. Weil wir Ersteres ständig mit dem Letzteren verwechselt haben, ist all unser Leiden entstanden. Wir bestehen stur darauf, dass Selbstsucht der beste Schutz im Leben sei, obwohl es in Wirklichkeit ganz anders ist. Festhalten an einem Ich erzeugt Selbstsucht, die wiederum eingefahrene Abneigungen gegen Schmerzen und Leiden nach sich zieht. Schmerzen und Leiden besitzen jedoch keine objektive Existenz. Einzig und allein der Tatsache, dass wir sie ablehnen und meiden wollen, verdanken sie ihr Dasein und ihren Einfluss auf uns. Haben wir das verstanden, wird uns endlich klar, dass es tatsächlich unsere Abneigung ist, die jedes Hindernis, jede nur denkbare Negativität auf uns zieht und unser Leben mit nervöser Ängstlichkeit, Hoffnung und Furcht anfüllt. Beseitigen wir die Abneigung, indem wir mit dem Geist, der nach einem unabhängigen Ich greift und dann an diesem nicht existenten Ich festhält, aufräumen, dann nehmen wir den Hindernissen und aller Negativität jede weitere Möglichkeit, uns zu beeinflussen. Denn wie kann etwas angegriffen oder geschädigt werden, das es gar nicht gibt? Mitgefühl ist unser bestmöglicher Schutz. Und wie die großen Meister der Vergangenheit immer schon wussten, ist es auch die größte Quelle der Heilung. Wenn Sie eine Krankheit wie Krebs oder AIDS haben und sich voller Mitgefühl vorstellen, dass Sie zusätzlich zu Ihrer eigenen Krankheit auch die Krankheiten anderer auf sich nehmen, die leiden wie Sie, reinigen Sie ohne jeden Zweifel das negative Karma, das die Ursache für Ihr jetziges und jedes zukünftige Leiden ist. Ich erinnere mich, dass es in Tibet viele außergewöhnliche Fälle gegeben hat, in denen Menschen, nachdem sie erfahren hatten, sie seien unheilbar krank, ihren gesamten Besitz verschenkten und auf den Friedhof gingen, um ihren Tod zu erwarten. Dort praktizierten sie das Annehmen des Leidens der anderen. Oft mit der verblüffenden Wirkung, dass sie, anstatt zu sterben, völlig geheilt heimkehren konnten. Immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Arbeit mit Sterbenden eine ganz unmittelbare Gelegenheit bietet, aktives Mitgefühl zu praktizieren, und zwar unter Umständen, wo es so dringend gebraucht wird wie wohl niemals sonst. Ihr Mitgefühl kann in dreierlei Hinsicht von wesentlichem Nutzen für den Sterbenden sein. Es öffnet ihr Herz, und daher werden Sie es zunächst einmal leichter finden, dem Sterbenden die bedingungslose Liebe zu geben, die er so dringend braucht. Indem Sie versuchen, Ihr Mitgefühl auszudrücken und aus dem Herzen Ihres Mitgefühls zu handeln, können Sie auf einer tieferen spirituellen Ebene eine Atmosphäre schaffen, durch die der andere möglicherweise inspiriert wird, sich eine spirituelle Dimension erstmals vorzustellen oder vielleicht sogar selbst eine spirituelle Praxis aufzunehmen. Wenn Sie beständiges Mitgefühl für den Sterbenden üben und ihn außerdem dazu ermutigen können, dasselbe zu tun, dann kann es sogar geschehen, dass Sie ihn nicht nur spirituell heilen, sondern vielleicht sogar körperlich. Mit höchstem Erstaunen werden Sie dabei selbst erfahren, was alle spirituellen Meister wissen: Die Kraft des Mitgefühls ist grenzenlos. Asanga, einer der berühmtesten buddhistischen Heiligen Indiens, lebte im 4. Jahrhundert. Um in Zurückgezogenheit praktizieren zu können, war er in die Berge gegangen. In seiner Einsiedelei konzentrierte er die ganze Kraft seiner Meditationspraxis auf den Buddha Maitreya und hoffte inständig, durch seine Erscheinung gesegnet zu werden und Unterweisungen von ihm zu erhalten. 6 lange Jahre meditierte Asanga unter härtesten Bedingungen, hatte aber noch nicht einmal einen verheißungsvollen Traum. Schließlich gab er entmutigt auf, weil er glaubte, sein Wunsch, Buddha Maitreya zu begegnen, würde wohl niemals in Erfüllung gehen. Er brach also die Klausur ab und verließ seine Einsiedelei. Er war noch nicht weit die Straße hinabgegangen, als er einen Mann erblickte, der mit einem seidenen Tüchlein an einer riesigen Eisenstange rieb. Asanga ging auf ihn zu und fragte, was er denn da tue. »Ich habe keine Nadel«, antwortete der Mann. »Darum will ich mir aus dieser Eisenstange eine machen.« Asanga starrte ihn entgeistert an. Selbst wenn es diesem Mann in 100 Jahren endlich gelänge, welchen Sinn hätte das Ganze? Er dachte bei sich: Schau dir nur an, wie viel Mühe sich die Menschen geben, um völlig absurde Ziele zu erreichen. Du willst etwas wirklich Wertvolles tun, willst spirituelle Praxis üben und bist nicht annähernd so entschlossen. Er machte also kehrt und begab sich wieder in seine Klausur. Weitere 3 Jahre zogen ins Land, und immer noch hatte er nicht den leisesten Schimmer von Buddha Maitreya. »Jetzt weiß ich es gewiss«, dachte er. »Ich werde niemals erfolgreich sein.« Er nahm also abermals Abschied von seiner Einsiedelei und kam bald an eine Biegung der Straße, an der ein Felsblock lag, der so riesig war, dass er an den Himmel zu stoßen schien. Am Fuß des Felsens war ein Mann eifrig damit beschäftigt, mit einer nassen Feder über den Fels zu streichen. »Was tust du da?« fragte Asanga. »Dieser Fels ist so groß, dass die Sonne nicht auf mein Haus scheinen kann. Deshalb versuche ich, ihn zu beseitigen.« Asanga war verblüfft von der unermüdlichen Energie dieses Mannes und schämte sich seines eigenen Mangels an Hingabe. Und wieder kehrte er in seine Einsiedelei zurück. Weitere 3 Jahre verstrichen und immer noch hatte er nicht einmal einen einzigen guten Traum gehabt. Er entschied ein für allemal, dass es hoffnungslos sei und verließ seine Einsiedelei diesmal endgültig. Er wanderte den ganzen Tag und gegen Nachmittag kam er an einem Hund vorbei, der am Straßenrand lag. Der Hund hatte nur noch seine Vorderpfoten, der ganze hintere Teil seines Körpers verweste bereits und war schon ganz mit Maden bedeckt. Doch trotz seines erbarmungswürdigen Zustandes schnappte der Hund noch nach allen, die vorübergingen, und machte den traurigen Versuch, sie zu beißen, indem er sich mit seinen beiden gesunden Pfoten über den Boden zog. Asanga wurde von einer heftigen und schier unerträglichen Empfindung des Mitgefühls überwältigt. Er schnitt sich ein Stück seines eigenen Fleisches aus dem Körper und gab es dem Hund zu fressen. Dann beugte er sich nieder, um ihn von den Maden zu befreien, die ihn bei lebendigem Leib auffraßen. Plötzlich dachte er aber daran, dass er sie ja verletzen könnte, wenn er sie mit den Fingern herausklauben würde, und erkannte, dass er sie nur mit der Zunge vorsichtig genug entfernen könnte. Asanga kniete nieder, musste aber beim Anblick der eitrigen, sich windenden Masse vor Ekel die Augen schließen. Er beugte sich nieder und streckte die Zunge heraus. Seine nächste Wahrnehmung war, dass seine Zunge den Boden berührte. Er öffnete die Augen und blickte auf. Der Hund war verschwunden. An seiner Stelle stand Buddha Maitreya in einer Aura strahlenden Lichts. »Na endlich«, sagte Asanga, »warum bist du denn nicht schon eher erschienen?« Maitreya antwortete sanft, »es ist nicht wahr, dass ich vorher niemals erschienen wäre. Ich war die ganze Zeit bei dir, aber dein negatives Karma und deine Verblendungen haben dich daran gehindert, mich wahrzunehmen. Die 12 Jahre deiner Praxis haben diese Schleier so weit beseitigt, dass du schließlich wenigstens den Hund sehen konntest. Dann hat dein aufrichtiges und von Herzen kommendes Mitgefühl deine Verblendung restlos hinweggefegt, so dass du mich jetzt wahrhaftig vor dir sehen kannst. Wenn du mir nicht glaubst, dass es so war, dann setz mich auf deine Schulter und schau, ob irgendjemand sonst mich sehen kann.« Asanga setzte Maitreya auf seine rechte Schulter und ging zum Marktplatz, wo er jeden fragte, »Was habe ich auf der Schulter?« »Nichts«, sagten die meisten und eilten weiter. Nur eine alte Frau, deren Karma ein wenig gereinigt war, sagte, »Du hast den verwesenden Kadaver eines alten Hundes auf deiner Schulter. Das ist alles.« Endlich verstand Asanga die grenzenlose Macht des Mitgefühls, das sein Karma gereinigt und verwandelt hatte und ihn so zu einem geeigneten Gefäß für die Vision und die Lehren Maitreyas hatte werden lassen. Dann nahm der Buddha Maitreya, dessen Name liebende Güte bedeutet, Asanga mit in einen himmlischen Bereich, wo er ihm viele tiefgründige Lehren erteilte, die noch heute zu den wichtigsten des gesamten Buddhismus zählen.